einer Folge unseres Podcasts Schützenfest feiern. Uns scheißegal, wo wir an der Theke stehen. Heute sind wir in Freiburg im Breisgau zu Gast beim Herrn Szabo, Sascha Szabo. Und ja, herzlich willkommen. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, mein Name ist Sascha Szabo. Am besten beschreibe ich meine Tätigkeit als Unterhaltungswissenschaftler. Ich habe Soziologie studiert und habe mich dann mit Volksfesten beschäftigt. Und irgendwann, und es bleibt, glaube ich, auch nicht aus, bin ich letztlich am Ballermann gestrandet. Ich habe dann auch über ein Ballermann-Seminar an der Uni gegeben und war natürlich auch dort und eigentlich bis in die aktuelle Zeit hinein kann ich mich für einen Ballermann als Epizentrum begeistern.
Vielen Dank. Jodi ist auch hier. Hallo Jodi.
Hallo. Ja, du hast jetzt ja gerade gesagt, also du hast ja schon direkt den Einstieg gemacht mit dem, wir reden mit dir, weil du ein Buch über einen Ballermann geschrieben hast und wir beiden ja, Cosma und ich, uns darüber gefunden haben, dass ich das Schützenkorps Europa mache und sich das Schützenkorps Europa halt, wie der Name schon sagt, mit dem Schützenwesen beschäftigt und mit Schützenfesten und es da ja doch eine gewisse Überschneidung gibt in der Partykultur von Ballermann und Schützenfesten, zumindest was die Musik auch angeht, mit Partyschlagern etc. Und Cosma in ihrer Thesis über die Theatralität von Icke Hüftgold eben auch Bezug auf dein Buch nimmt. Und dann haben wir uns halt gedacht, wieso nicht einfach mal direkt anschreiben und fragen, wie sieht's aus? Können wir nicht darüber reden und auch über das Interesse vielleicht aus unterschiedlicher Sicht, aus künstlerischer Sicht und wissenschaftlicher Sicht an dieser Feierkultur und diesem, aus meiner Sicht kann ich ganz klar sagen, auch Interesse an Exzess und Grenzüberschreitung in vielleicht in Anführungszeichen künstlichen Räumen. Mhm. Zu der Frage vielleicht auf, was machst du genau? Du bezeichnest dich in einem Interview mal als Freizeitexperte. Und ich fand den Begriff irgendwie ganz schön von Fragen, was genau ist denn dann ein Freizeitexperte?
Tatsächlich ist der Freizeitexperte, genau wie der Unterhaltungswissenschaftler im Übrigen, etwas, ja vielleicht, dass man in der Sprachwissenschaft als Geusenwort bezeichnet. Eigentlich ist es eine Abwertung meiner Tätigkeit gewesen. Und die Unterhaltungswissenschaft tatsächlich stammt doch aus meiner Unizeit, als ich ein furchtbares Referat über die Sprache der Marsupilamis hielt und mein Dozent nicht wusste, was er mitmachen sollte und meinte, er weiß nichts zu sagen, es ist in seinen Augen Unterhaltungswissenschaft. Ich fand das aber ganz charmant, habe das für mich behalten und beim Freizeitwissenschaftler oder Freizeitexperten ist es eigentlich ähnlich. Eigentlich entstand es aus einem Verschreiber. Ich sollte eingeführt werden als Freizeitparkexperte, weil ich eben auch über Freizeitparks gearbeitet habe, fand aber Freizeitexperte wesentlich charmanter, weil es ja einerseits bedeutet, ich bin Experte darin, mir Freizeit zu verschaffen, andererseits auch, dass ich Experte bin, etwas mit meiner Freizeit anzufangen. Natürlich liegt auch irgendwie so ein bisschen, naja, man könnte es kulturhistorisch auch noch ein bisschen aufpimpen und sagen, die Freizeit war historisch irgendwie so eine Art des Marktfriedens, bei denen die Leute in der Stadt, die Studenten und die Wissenschaftler und die Bettler und so, für eine kurze Zeit unter Schutz standen, während eben zum Beispiel Volksfeste waren.
Es ist ja so, dass du jetzt damit nicht allein geblieben bist. Also du hast ja diesen Begriff nicht nur für dich dir angeeignet, als okay, dann bin ich jetzt Unterhaltungswissenschaftler oder Freizeitexperte, sondern ich weiß nicht, ob du das gegründet hast, aber es gibt jetzt ja dann auch das Institut für Theoriekultur, wo du nicht mehr nur noch alleine damit bist, diese Themen zu bearbeiten. Was ist da? Kannst du das nochmal erklären? Mhm.
Theoriekultur entstand letztlich aus dem Doktorandenkolloquium. Eigentlich war es diskursives Trinken. Wir haben uns getroffen, haben mittags Kaffee, abends Bier getrunken und dabei versucht, ob die Theorien, die wir uns erarbeitet haben, jetzt auf den ersten Blick banale Phänomene zutreffen. Wir haben eine ganze Weile dann eben über Playmobil-Figuren als Soziologen nachgedacht und haben dann auch eine Form gesucht, wie wir dieses bisschen merkwürdige Format fassen können, haben dann eben dieses Institut für Theoriekultur gegründet. Anfangs war das ein e.V., aber wie das bei manchen Vereinen ist, am Schluss war es nur noch Bürokratie und wir waren nur noch beschäftigt mit Jahresabschlüssen und irgendwelchen Dingen zu genügen, sodass eigentlich das, weswegen wir es gegründet haben, nämlich irgendwie so dieser kreative Austausch völlig auf der Strecke blieb. Wir haben dann vielleicht nach 4 oder 5 Jahren einfach die Reißleine gezogen, weil wir gar keine Projekte mehr vorangetrieben haben, sondern nur noch Bücher, Handbücher geschrieben haben, wie man Projekte anstarten sollte. Wir haben dann diesen ganzen Verein letztlich gelöscht und jetzt ist es weitestgehend so eine Art informelles Netzwerk. Letztlich ist es eine Art organisatorischem Zusammenschluss von vielen Leuten, die jetzt so seit 20 Jahren oder so zusammenarbeiten oder auch Texte beisteuern.
Wir haben unsere Anfangsfrage vergessen, ist mir gerade aufgefallen. Und zwar fragen wir eigentlich jeden unserer Gäste, wo sie am liebsten an der Theke stehen, um auf den Namen unseres Podcasts zurückzukommen.
Es kommt überraschend, aber mein liebster Platz an der Theke ist hinter der Theke.
Ah.
Ich bin in der 12. Klasse abgegangen in der Schule, ohne Abitur, war kurz auf einer kaufmännischen Schule, um mich selbstständig zu machen und habe eine Kneipe gemacht. Bis ich dann diese Kneipe hatte, die ich natürlich an die Wand gesetzt habe, logisch. Ich war nach einem Jahr pleite. Bis ich aber diese Kneipe hatte, das klingt jetzt ein bisschen komisch, auch gerade in einem Podcast, ich habe davor gar nicht gern mit Menschen gesprochen, überhaupt nicht, und musste hinter der Theke jetzt sprechen lernen, Smalltalk. Mhm. Und jetzt kann ich eben auch Gespräche anfangen, dass ich sage, und wie? Wir haben Bayern gespielt. Wie ist das Wetter? Sind Sie gut aus Düsseldorf hier nach Freiburg gekommen?
Das ist eine ungewöhnliche Antwort, aber finde ich sehr gut. Für mich ist ganz spannend, dass du, wenn du also das Oktoberfest schreibst, dass du es dann als teilnehmende Beobachtung beschreibst. Und ich kenne das halt selber von meinen diversen Ausflügen zu Ballermann-Partys. Und da habe ich mich jetzt schon öfters dabei erwischt, dass ich dann auf einmal da stehe und mitgröle und auf einmal in der Masse untergehe. Und ich frage mich, wo sind da die Grenzen? Wie kann man teilnehmen und gleichzeitig dann doch beobachten? Und wann ist man zu nah dran?
Also jetzt bei den Themen, die ich behandle, ist es mir dort noch nicht passiert, dass ich zu nah dran war. Ich empfinde es sogar bei mir eher so, dass ich finde, ich bin noch ein bisschen zu distanziert. Ich habe immer noch ein bisschen das Gefühl, man merkt mir zu stark den Beobachter an. Und ich betreibe eher eine Art, vielleicht Mimikry. Dieses zu nah dran sein habe ich eher bei anderen Themen, Themen, die mir jetzt eher nahe liegen, wo ich dann auch das Gefühl habe, ich kann mich nicht so ganz davon distanzieren. Über die arbeite ich aber in der Regel gar nicht. Mhm. Beim Bannermann ist nun wirklich so, ich gehe dahin. Ich habe da auch Spaß bei, aber eigentlich habe ich eher Spaß bei, die teilnehmende Beobachtung ist ja letztlich eine bestimmte Forschungsmethode, so aus der Ethnologie, und man versucht so zu tun, als ob man irgendwie dazugehört.
Ja, genau. Ich muss da an so Leute denken, die sich im Tierreich versuchen, so den Tieren anzupassen, wenn die sich dann so Kostüme machen oder so ein bisschen Camouflage und so einfach mit dem quasi dem Ballermann-Besucher nicht aufscheuchen.
Ja, und ich finde eben, also zum Beispiel auch beim Ballermann war es so, wenn ich dort jetzt war und Interviews geführt habe oder Gespräche geführt habe, habe ich denen auch immer gesagt, wer ich bin. Und habe im Prinzip nicht versucht, sie auszuhorchen, sondern ich habe da mit relativ offenen Karten gespielt. Dieses andere ist für mich persönlich, finde ich, dieses Spiel mit Distanz und Nähe ganz spannend. Also eine der Erkenntnisse, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wie ich auch die teilnehmende Beobachtung verfolge, wo es sich hinentwickelt, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt nur zu beobachten oder sich selbst zu beschreiben, sondern sich auch in der Situation ein Stück weit selbst zu erleben und da einfach auch wahrzunehmen, was mit mir passiert.
Da ist dann wahrscheinlich wirklich der Unterschied zu uns beiden, dass du, wenn du Performances gemacht hast, ja, oder wenn du in deiner Forschung da warst, hast du ja wirklich mitgefeiert am Anfang. Und ich behaupte ja wirklich, Schützin zu sein. Und ich lüge, glaube ich, auch in dem Moment Leute dann an, wenn ich auf einem Schützenfest bin oder so. Also ich würde denen jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin wer komplett anders, aber ich sage denen nicht, dass das ein Kunstprojekt ist, ich sage denen nicht, dass ich eine Künstlerin bin, sondern ich heuchle dann halt auch Interesse für bestimmte Themen oder übergehe bestimmte Sätze, die mir jetzt als Privatperson nicht passen würden, bewusst, und versuche irgendwie dann noch so was Künstlerisches quasi denen aus der Nase zu ziehen oder ich habe so ein Eigeninteresse an Forschung, was ich aber, anders als du jetzt gesagt hast, nicht offenlege. Sondern ich lasse die schon so ein bisschen, na, auflaufen ist ja vielleicht irgendwie nicht das Richtige, aber das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ob man jetzt irgendwie, hat das was irgendwie mit der wissenschaftlichen Arbeit zu tun, dass es da so einen Kodex gibt von, ich möchte die wissen lassen, oder ist das, was du dann irgendwie erfährst, auch nur dann gültig, wenn die Leute das unter der Prämisse irgendwie erzählt haben, dass du denen schon gesagt hast, du bist jetzt Forscher?
Ja, also in meinem Verständnis gehört das schon auch zu einer wissenschaftlichen Ethik, dass ich mein Gegenüber, sofern es jetzt nicht in einer bestimmten experimentellen Situation ist, aber selbst da würde man ja die Leute auch ein Stück weit vorbereiten, dass sie in einem Experiment sind, vielleicht sie über das genaue Experiment im Unklaren lassen. Ich jetzt für mich empfände es an der Stelle redlich und würde mich im Gegenzug auch ein bisschen verarscht fühlen, was dann für mich jetzt als Wissenschaftler wieder zur Folge hätte, dass der ja dann auch in der Zukunft anders reagiert. Also man hinterlässt dann letztlich ein Stück weit
Misstrauen, ja, vielleicht auch?
Ja.
Ja, ja. Ja, es ist wahrscheinlich auch die Frage danach irgendwie, ob man diese Menschen dann benutzt. Und also das ist dann aber eine Frage, die zu weit führt, über halt auch dann natürlich irgendwie, ob man als Künstlerin zum Beispiel Menschen missbraucht für eigene Bilder, die man im Kopf hat, oder halt Leute auch auflaufen lässt und so. Also da gibt es ja auch ganz viel kunsthistorisch gesehen, wo Leuten auch vorgeworfen wurde mit, du hast Menschen benutzt, du hast Menschen vorgeführt für deine Agenda oder für deine Idee. Da ist dann natürlich schon so ein Unterschied.
Darf ich aber? Ja. Ich finde, es berührt auch ein Stück weit tatsächlich jetzt so bestimmte Überlegungen innerhalb dessen, was in der Unterhaltungs- oder was in der Kulturwissenschaft jetzt über Alltagskulturen und Subkulturen gedacht wird. Weil natürlich schon auch, wenn man so die ein Stück weit klassische Untersuchung aus der Ethnologie nimmt, werden natürlich da schon auch Leute benutzt. Es geschieht etwas, was ich persönlich sehr, wie soll ich sagen, sublim und perfide finde, dass nämlich ein bestimmter, jetzt klingt das doof, ein hegemonialer Diskurs sich bestimmten Ideen oder bestimmten Phänomenen annähert, die genau nicht, die marginalisiert sind, die nicht diesem hegemonialen Diskurs zugehörig sind, sich dem vielleicht sogar entziehen. Und jetzt dadurch, dass ich es aufgreife, übersetze ich es gewissermaßen und überführe es dann in hegemonialen Diskurs. Und das ist jetzt eine ganz knifflige Frage, weil natürlich ist es, das wird zum Beispiel in der Musik ganz oft diskutiert, was ist Subkultur oder was ist Independent, was ist dann schon Mainstream. Und ein Stück weit würde ich jetzt sagen, es gehört schon auch zur wissenschaftlichen Ethik, sich zumindest dieses bewusst zu sein. Das andere für mich persönlich ist, tatsächlich interessiert mich gar nicht so sehr der hegemoniale Diskurs, das ist, was ich vorhin meinte, mich interessiert eher dieses Dazwischen, also wahrzunehmen in der Auseinandersetzung, was ich dort eigentlich mit hineinbringe und mich dessen bewusst zu werden.
Ja gut, dafür muss man natürlich schon vorab sich zum Beispiel bewusst sein, dass man nie tabula rasa-mäßig wirklich mit einem komplett freien Geist jetzt da reingeht, oder dass man halt eigentlich immer schon mit einer These ja irgendwie da reingeht. Das bringt mich eigentlich an die nächste Frage, die ich mir oft stelle, weil ich mich, wir sind ja vorher schon ein bisschen durch die Stadt gelaufen, kann man vielleicht nochmal dazu sagen, und hatten auch darüber geredet, dass du gesagt hast, du beschäftigst dich viel mit Themen, die du interessant findest, aber jetzt nicht zwingend super gut und auch nicht super schlecht, sondern irgendwas beschäftigt dich daran. Du hast gesagt, ich mag es nicht, das fand ich ganz schön. Und mir geht es da ähnlich, also mit dem Schützenwesen zum Beispiel. Das ist jetzt nicht, das Schützenwesen ist nicht etwas, was ich aus einer totalen Aversion heraus mir ausgewählt habe, um mich daran abzuarbeiten oder die Schlechtheit dieses Konstruktes aufzuzeigen. Ich finde es aber auch nicht total toll, sondern es ist eher, mich beschäftigt, glaube ich, wieso zieht mich das an? Ich habe oft für mich das Gefühl, dass da aber was passiert, dass ich eben auch so vorgefertigte Thesen im Kopf habe oder irgendwie so Sachen, die ich dann versuche, irgendwie zu bestätigen, und dass ich dann manchmal so in die Falle tappe, Sachen zu romantisieren. Also, dass ich sage, Mensch, die wollen ja auch alle nur eine Gemeinschaft oder sowas, und dass ich da dann Sachen ausblende, die in meiner These oder in meinen Emotionen irgendwie nicht so ganz dazu passen oder wo es dann unangenehm für mich auch werden würde in meiner eigenen Arbeit. Und da habe ich mich gefragt, wie das jetzt zum Beispiel auch bei, wenn Cosma irgendwie auf Ballermann-Partys ist oder so und sich damit reinbegibt. Und Cosma und ich hatten das beide, dass wir halt diese Ballermann- oder diese Partyschlager halt irgendwann wirklich gut fanden oder finden. Und dass da sowas passiert von, oh, auf einmal fängt man an, so bestimmte Sachen zu akzeptieren und irgendwie anzunehmen und tatsächlich auch gehen so ein bisschen in einen über und man ist auf einmal wirklich Partyschlager-Fan. Und wo geht da die Distanz halt auch echt flöten dann?
Es ist für mich auch so eine Gewöhnung. Dadurch, dass ich so, mich so viel damit beschäftigt habe, habe ich mich so an diese Songs gewöhnt und mich damit so intensiv auseinandergesetzt, dass ich so in so eine gute Laune-Stimmung tatsächlich dann dadurch versetzt wurde irgendwann. Und das ist mir mittlerweile zu nah. Also gerade bin ich in so einer Phase, wo ich das gar nicht höre, weil ich wirklich gemerkt habe, so, das ist mir zu doll. Diese Musik will ich privat eigentlich gar nicht mehr konsumieren.
Ja, also ein Stück weit geht es mir ja ähnlich. Einerseits ist natürlich das, womit ich mich beschäftige, schon durch die Beschäftigung Teil meiner Identität. Ich würde auch sagen, dass bei vielen der Themen, mit denen ich mich beschäftige, dass ich dort ein Experte bin. Klingt das doof? Wahrscheinlich ein ganz guter. Was ich aber nicht bin, ich bin eigentlich kein Fan. Ein Fan hat auch ein bisschen ein anderes Wissen. Es beginnt auch bei der Art, wie dieses Wissen strukturiert und aufgebaut ist. Ich versuche eigentlich, dieses Wissen eher zu erschließen und ein Stück weit in irgendeiner Form zu ordnen. Ein Fan ist erstmal jemand, wenn man es vielleicht beschreibt, der erstmal hortet. Es klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber so ein Fan gibt wahnsinnig gerne mit an. Gleichzeitig ist der Fan jetzt nicht derjenige, der sein ganzes Wissen erschlossen hat, sondern oft ist es dann so, ich komme mit irgendeiner Frage her und werde permanent korrigiert, aber selber bekomme ich gar nicht die Information. Also ich sage, so und so könnte es sein, und nee, so ist es so und so. Aber dieses Erschließen von Wissen, das findet nicht statt. Das andere ist ein bisschen die Frage der, das kommt jetzt eher so aus dem Volksfest, die Frage der Romantisierung. Volksfeste beim Ballermann ist, glaube ich, die Gefahr nicht so wahnsinnig groß, dass er jetzt romantisiert wird, aber auf der Kirmes mit einer wesentlich längeren Tradition gibt es immer diese Bilder, von denen ich ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig überzeugt bin, dass die stimmen, dass man sagt, ich als Kind mit meinen Großeltern war da und der Geruch von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte und dazu die Drehorgelmusik und das Pferdekarussell und der Ballonverkäufer. Und das sind so Bilder, die rufen sofort was ab, werden angesprochen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt mehr sind als nur ein Mythos. Stattdessen ist natürlich auch etwas auf dem Volksfest, was ich wahnsinnig interessant finde, was gewissermaßen wegromantisiert wird oder wegdesinfiziert wird, dass es für mich ein Ort ist, an dem kurzfristig so eine Art von Dezivilisierung stattfindet, also eine Art zivilisatorischer Regress. Und all dieses, was so Norbert Elias beschrieben hat, dass wir unsere Triebe irgendwie auskultivieren, ist zurückgenommen. Und damit ist natürlich die Kirmes körperlicher, sexueller, gewalttätiger, schmutziger, auch unheimlicher. Das alles will man auch so gar nicht unbedingt haben. Und darüber will man dann lieber nicht sprechen und holt stattdessen dann den Drehorgelspieler mit bunten Ballons hervor.
Das ist ja dann ja vielleicht der Punkt, wo du sagst, eben das funktioniert beim Ballermann nicht, weil da kann man jetzt ja auch, es mag da vielleicht Rituale geben, aber es gibt keine Erzählung der Tradition des Ballermanns als etwas, wo man sagt, da hat ein Volk zum Beispiel, also da gibt es eben keine schöne Erzählung, wie mein Vater hat mich damals schon mit einem Ballermann genommen, das wäre eher irritierend, diese Geschichte, und auch keine Gesellschaft, die sich irgendwie traditionell darauf beruht, irgendwie, also da Werte zum Beispiel geschaffen zu haben. Und diese Kirmeserzählung sind ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wo ist der Unterschied zwischen dem Schützenfest und dem Ballermann, ist ja zum Beispiel, dass da beim Schützenfest eben das stattfindet, dass da so eine Erzählung mit eingewoben ist, die gesellschaftlich relevant ist. Also um auf dein Buch vielleicht zu kommen, in dem Buch machst du den Unterschied zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft auf. Und die eingetragene Marke Ballermann, da sagst du, da geht es um Gemeinschaftsgefühl. Und beim Volksfest oder dann irgendwie dem vielleicht noch krasser durchorchestrierten Volksfest, nämlich dem Schützenfest, da geht es dann ja vielleicht mehr um eine Gesellschaft.
Ja, also es geht ein bisschen mehr, aber es spielt bei beidem eine Rolle. Also sowohl bei jeder Art von Fest ist dieses Moment des Gemeinschaftserlebens ein zentrales. Letztlich sind Feste, erstmal egal welche, immer ein bestimmter Zeitpunkt, an dem etwas, was Max Weber dann als Außeralltäglichkeit beschrieben hat, stattfindet. Diese Außeralltäglichkeit zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass es unserem Alltag entgegengesetzt ist, sondern dass es eine Art Jenseits des Alltags ist. Dieses Jenseits des Alltags zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass es scheinbar immerwährende Erlebnisgegenwart gibt. Man vergisst für einen kurzen Moment letztlich Raum und Zeit irgendwo so im Moment des ekstatischen Feierns. Was jetzt dort für mich eine ganz spannende Rolle ist und eigentlich das, womit ich mich im Moment beschäftige, dieser Zustand der Ekstase oder des Rausches ist etwas, was als allumfassend oder Einssein oder so beschrieben wird. Mein Doktorvater Esbach hier beschrieb so etwas mal, was ich viel schöner finde als jenseits von Gut und Böse. Also es ist ein Zustand, der sich der Ambivalenz entzieht. Es ist gewissermaßen eher eine Art von Polyvalenz. Also für diesen kurzen Moment im Rausch ist alles möglich. Dieser Zustand, dass alles möglich ist, diese Totalität, hat auch was Überwältigendes. Und jetzt wird versucht, bei Lacan ist dieser Zustand als real, wird es als das Reale beschrieben. Dieser Zustand wird jetzt geordnet durch die Rituale drumherum, zum Beispiel beim Schützenfest natürlich, gibt es dort. Und dann wird man darüber Teil der jeweiligen Gemeinschaft und darüber Teil der Gesellschaft. Zum anderen aber, und das finde ich persönlich viel spannender, es gibt auch dieses Moment der Polyvalenz, bei dem jetzt diese von außen herangetragenen Bedeutungen erstmal gar nicht tragfähig sind und ich selber gezwungen bin, diesem Erlebnis eine Bedeutung zu geben. Es ist also eine Art kreativer Akt und dort nehme ich etwas an Inspiration mit und dann geschieht etwas, was ich ganz schön finde, dass ich letztlich dieses Reale, also dieses traumatisch Totale in Realität überführe, indem ich es praktisch in eine symbolische Ordnung überführe. Was jetzt den Ballermann vielleicht zum Schützenfest unterscheidet, das, was wir als Tradition oder was du ein bisschen so als Tradition angedeutet hast, das gibt es in dieser Form schon auch beim Ballermann. Also es gibt schon auch diese Geschichten, wie man immer hat, dass man sagt, ja, ich war schon vor 10 Jahren da und du weißt ja gar nicht, wie es hier aussah und vor 15 Jahren.
Oder man macht es schon immer so und so.
Genau, immer schön mit dem Kegelclub jedes Jahr.
Ja.
Ne? Genau.
Also diese Geschichten gibt es schon. Ich glaube, es gibt einen Unterschied, vielleicht kann ich den, weil ich jetzt mit Schützenfesten nicht so wahnsinnig versiert bin, aber ich kann das ganz gut beschreiben, vielleicht an den großen Volksfesten. Die Volksfeste wie Cannstatter Wasen oder Oktoberfest waren jetzt wirklich Volksfeste, die intentional von den Monarchen gegründet wurden, um eine Art letztlich nationaler Identität zu erzeugen. Also es war eine politische Intention dahinter, diese Feste zu gründen. Beim Ballermann gab es diese Intention nicht. Er ist letztlich ein Stück weit zufällig entstanden. Also Ballermann selbst war ja so die erste Massendestination, war dann nicht mehr so attraktiv oder billig. Damit war es dann für Kegelclubs möglich, letztlich an der Unterkunft und am Flug zu sparen und dafür das Geld in Bier umzusetzen. Gleichzeitig war es auch ein Refugium, an dem sich der deutsche Schlag erhalten hat. Und plötzlich wurden auch all diese Dinge neu kodiert. Also der Schlager jetzt, ich höre dann gleich auf mit dem Exkurs, der Schlager, was ich ganz spannend finde, hat sich dort ein Stück weit gewandelt zu einer Art, was man eben heute Partyschlager nennt. Das ist etwas, was sehr besonders ist und was ich jetzt für mich, weswegen ich überhaupt so auf das Thema kam, viele der Volksfeste und Feste, mit denen ich mich beschäftigt habe, sind irgendwie Jahrhunderte alt. Also ich begann irgendwie mit Kirmes, die waren so 800, also über 1000 Jahre. Dort konnte ich jetzt erleben, wie praktisch so ein Fest gerade entsteht und wie dieses Fest letztlich aus diesem Ereignis heraus jetzt in Strukturen überführt wird. Das ist eines, was ich beim Ballermann wirklich auch bemerkenswert fand. Also ich bin dorthin gegangen und kannte letztlich nur die Beschreibung aus den 90er Jahren, irgendwie aus dem Boulevardfernsehen. Und dachte, das ist interessant, das will ich mir angucken. Als ich dann dort war, war ich erstmal irritiert, weil natürlich Ballermann gar nicht lokalisierbar ist, sondern zwei gar nicht so lange Straßen sind mit Ladenlokalen und vielleicht 3 Diskotheken. Der Ballermann selbst ist so eigentlich eine Strandbude gewesen, die jetzt aber auch über die 10, 15 Jahre, wo ich das ein Stück weit verfolgt habe, immer mehr gecleant wurde. Und all dieses, was ich eigentlich spannend fand, also das, was sich der Kontrolle entzieht, was ereignishaft wurde, wurde jetzt durch Gesetze und Regelungen immer weiter reglementiert. Gleichzeitig ist Ballermann, man sprach eigentlich Mitte der 90er Jahre noch gar nicht so richtig von Ballermann, sondern mehr von Malle. Eigentlich war Malle so das, was man heute manchmal so abschätzig mit Ballermann bezeichnet. Ballermann selbst war ein Stück weit ein Wording und hat auch eine bestimmte Art von Party beschrieben. Ich habe mal André Engelhardt, der eben diese Marke eingetragen hat und ein Stück weit aufgebaut hat, auch gefragt, was für ihn Ballermann ist. Und er meinte eben Karneval das ganze Jahr. Und Ballermann ist tatsächlich Karneval das ganze Jahr. Also wenn man wirklich sich überlegt, was den Karneval auszeichnet. Michael Bachtin, der so die erste Karnevalstheorie entwickelt hat, hat vier Merkmale für den Karneval beschrieben. Das ist die Verbrüderung. Das zweite ist, dass sich unterschiedliche soziale Geschichten miteinander vermischen. Das dritte ist er nennt es Profanation, also letztlich werden bestimmte religiöse Symboliken verkehrt, entwürdigt. Dahinter steckt eigentlich, dass man so die Angst vor dem Tod verlacht. Ja. Und das Letzte ist auch, dass die weltliche Ordnung auf den Kopf gestellt wird. Das Spannende für mich am Ballermann war eigentlich, als ich dann dort direkt hin bin, dass viele dieser Momente dort für mich sichtbar wurden. Also gerade diese religiösen Referenzen waren für mich wahnsinnig präsent. Also der Megapark ist in der Kirchenruine und in den Fenstern wird Hopfen und Malz gepriesen. Das Abgefahrene ist, wenn man reingeht, laufen dort auch christliche Pfadfinderlieder, die dann umgeschrieben werden. Und auch dieser ganze Abend, also ich habe so einen ganzen Abend dort auch verbracht, folgte auch ein bisschen einer bestimmten Liturgie. Bis hin, dass, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Uhr, um 23 Uhr oder so, You Never Walk Alone mit Wunderkerzen angestimmt wird. Das ist so eine bestimmte Art von Gemeinschaftserleben. Und wir hatten uns ja davor schon unterhalten. Eines meiner Lieblingsobjekte war eben tatsächlich der berühmte Ballermann-Eimer mit den Röhrchen, der verboten ist und eigentlich schon lange verboten ist. Für mich war der Ballermann-Eimer zum einen deshalb spannend, natürlich, weil man den Ballermann oder den Mallorca auf das Putzfraueninsel abklassifiziert und jetzt gewissermaßen den Putzeimer zum Symbol erhebt. Also es hat auch so eine bestimmte Aufwertung. Das Zweite ist, dass man gemeinsam draus trinkt. Und ich weiß noch so aus meiner Kindheit, damals gab es so in den Kneipen, man hat so aus Glasstiefeln getrunken oder aus Humpen. Das ging dann so reihum oder keine Ahnung. Dass von mir aus auch ein Joint in der Gruppe rumgegeben wird. Also es hat so ein gemeinschaftsbildendes Moment. Das ist etwas, was für mich wirklich überraschend war, als ich dort war. Und das Zweite war, dass es recht friedlich war und eigentlich eine ziemlich gute Stimmung war, wo ich jetzt so von meinen Vorurteilen dachte, es sei wesentlich aggressiver.
Und rauer wahrscheinlich auch. Dieses Bild vom Ballermann, das habe ich auch immer gehabt, dass es so sehr asozial ist. Und auf den Partys, auf denen ich bis jetzt war, hatte ich eher das Gefühl, dass die Leute relativ harmlos waren, also auch, dass sie sich so doll betrunken haben. Aber ich habe da jetzt keine Erfahrungen gemacht von Schnapsleichen, die gar nichts mehr können oder so. Also ich habe das Gefühl, es ist so, ob ich jetzt in den Techno-Club gehe oder dahin gehe, das ist, also ich finde, das ist halt auch wieder so eine Partykultur für sich, aber diese Vorurteile, die man dagegen hat, die bestätigen sich bestimmt in einigen Punkten, aber das kann man nicht verallgemeinern, dass es immer so ist, wenn man auf so einer Party ist, dass es dann übel zugeht und die Leute total besoffen sind. Also ich hatte immer das Gefühl, die halten sich auch so mit dem Tanzen sehr zurück, wenn ich mir überlege, auf was für andere Partys ich gehe und dann, wo die Leute extrem doll tanzen und so. Und dann hatte ich bei den Ballermann-Partys oft das Gefühl, die gehen von einem Fuß so auf den anderen und sind noch so harmlos unterwegs.
Vielleicht streift das ein bisschen auch die Frage der Romantisierung nochmal, aber ich habe nämlich, glaube ich, oft so das Bedürfnis, zu sagen, hey, diese Leute haben halt auch das Bedürfnis nach Exzess und wieso ist es jetzt eigentlich, weil ich aus einer anderen Kultur irgendwie komme, also so anderen Szene, wieso ist es eigentlich jetzt so viel hochwertiger, wenn ich ins Bergheim möchte nach Berlin und mich da irgendwie einem Drogenrausch, Alkoholexzess oder sowas hingebe, der auch durchaus Regeln folgt und der ja auch irgendwie seine Codes hat und wo eben zum Beispiel ja auch Leute teilweise irgendwie abstürzen und so und wo es auch Überschreitung gibt und sowas, dass ich da irgendwie oft, also irgendwie ganz gerne so eine Lanze brechen würde für die Leute, die halt auf den Ballermann gehen und sage so, hey, das ist halt irgendwie jetzt nicht so viel asozialer, also eben so diese ganzen abwertenden Adjektive, das ist asozial und so. dass ich das irgendwie immer so total gerne so behaupten würde. Und dann kommt aber dann doch der Punkt, wo ich denke, naja, aber jetzt so auch, weil du sagst, so die Partys, auf denen wir zum Beispiel waren, dann in der ATW in Gießen und sowas, zum Beispiel der Inhalt der Partyschlager dann mit sexistischen Texten und so weiter, da habe ich dann doch das Gefühl, dass ich zum Beispiel da dann sagen muss, naja, da findet aber doch was statt, wo ich nicht einfach nur sagen kann, das ist genau das Gleiche, das ist einfach nur eine andere Herangehensweise an Exzess, sondern wo ich irgendwie da schon dann denke, ich darf das nicht einfach nur zu sehr gleichstellen, vielleicht macht da ist Sexismus, da ist Rassismus und das muss man auch benennen und man kann auch vielleicht dem Bergheim irgendwie unterstellen, positiv, dass das wesentlich geringer da stattfindet, wenn, also ich war halt nie drin, aber dass ich jetzt mal sagen würde, dass es da eher eine große Ausnahme darstellt.
Ich glaube, ich will noch nicht mal für die eine Lanze brechen. Also es ist noch nicht mal, dass ich denke, die sind irgendwie auf den Kopf gefallen und verdienen ein bisschen Schonung und Rücksicht. Ich glaube auch nicht, dass die dümmer sind als ich, sondern die können durchaus auch wahrnehmen, dass ein Text sexistisch ist, dass ein Text rassistisch ist, dass ein Text in irgendeiner Form diskriminiert. Und gerade weil sie es können, ist es ein Spiel damit. Also wenn man jetzt sehr assoziativ und sehr weit zieht, dann kommen wir natürlich von den Ärzten zu Frauenarzt und kommen zur SXTN. Und plötzlich haben wir dann eine Linie gezogen von feministischem Frauenrap und sexistischem Porno-Rap.
Die sich gefeatured haben auch gegenseitig, muss man dazu sagen. Also die haben ja schon zusammengearbeitet.
Und Ballermann-Partyschlager. Ich glaube also schon, dass die Kompetenz der Rezipienten oder Konsumenten mit den Angeboten, die ihnen von der Kulturindustrie angeboten worden, sehr hoch ist. Dass sie durchaus wissen, was sie da tun und damit spielerisch umgehen. Was dann aber geschieht, ist natürlich, dass viele Dinge nicht eindeutig klassifizierbar sind. Und diese Uneindeutigkeit, die ist wahnsinnig schwer auszuhalten. Und genau an der Stelle geschieht dann etwas, dass man es versucht, irgendwie auszugrenzen und eigentlich genau die Teile, die ich jetzt persönlich auch wirklich interessant finde, um mich vielleicht mit denen auseinanderzusetzen, eigentlich herausgenommen werden. Und übrig bleibt dann, ja, vielleicht einfach etwas Gekleantes oder, um mein Lieblingswort zu sagen, etwas Gekerchertes.
Da wäre dann jetzt meine Frage, ich hoffe, wir verlieren uns jetzt nicht zu sehr da drin, aber würdest du denn sagen, dass es dann so den mündigen Ballermann-Besucher gibt, der eben total weiß, was er da konsumiert? Und kann man das so trennen und ist das dann ein Stilmittel? Genauso, also weil du jetzt den Deutschrap so angeführt hast, da habe ich halt irgendwie dann immer so ein Problem, weil ich das Gefühl habe, es wird halt einfach trotzdem produziert und irgendwie kommt es halt auch nicht von ungefähr, dass irgendwer immer noch ein Interesse hat, diese Geschichten zu erzählen. Und so auf wissenschaftlicher Ebene, klar kann man dann irgendwie sagen, die sind kompetent, das sind irgendwie nicht alles dumme Menschen, aber woher kommt dieser Wunsch danach, sich immer noch an so vermeintlich kantigen Themen abzuarbeiten oder dieses, wieso ist es jetzt so unglaublich wichtig, dass es immer noch Songs über lustige Metaphern über die Geschlechtsteile von Frauen gibt in irgendwelchen Songs?
Das ist ja die Frage, die ich am Ende meiner Thesis halt auch stelle, die ich selber nicht beantworten kann. Also aus meiner Perspektive kann ich nicht beantworten, warum sexistische Musik noch Erfolg erfährt, aber das tut sie, sei es jetzt im Gangster-Rap oder am Ballermann. Und diejenigen, die das produzieren für diese Partys, die gehen ja auch irgendwie mit dem Mainstream, ne?
Die Nachfrage ist ja da.
Die Nachfrage ist da und ich glaube, dass ich mich in einer Blase befinde, in der ich denke, dass das Leute nicht mehr lustig finden sollten, weil ich das nicht lustig finde. Aber es gibt einfach Menschen, die es immer noch lustig finden, wenn dicke Titten Kartoffelsalat läuft. Das Lied ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil es tatsächlich so absurd ist, dass ich darüber auch lachen kann.
Das Lied ist halt einfach auf einem Grundschul-Fäkal-Humor-Level, wo ich sagen kann, Penis, Scheide, Vagina, was auch immer, da kann ich auch wirklich immer noch, das ist ein Fäkal-Humor von Haha, und so Sex alle ein bisschen unangenehm, vielleicht noch an einem bestimmten Punkt und wir brauchen das als Ventil, aber da findet für mich halt keine Degradierung einer Frau statt und deswegen kann ich das irgendwie so also titten. Okay, aber ich glaube, mein Problem war jetzt einfach, dass ich da gerade so rausgehört hatte, dass über die Unterstellung dessen, dass der Konsument ja weiß, dass das sexistisch ist, deswegen irgendwie das weniger problematisch wäre, dass es das gibt?
Also zum einen ganz kurz noch, ich würde glaube ich noch nicht mal sagen, es gibt den mündigen Ballermann, Konsumenten.
Ja, oder den mündigen Ballermann-Besucher halt, der ja irgendwie genau weiß, was er da macht und total reflektiert ist und das als bewussten Ausflug macht.
Ich würde nämlich sogar noch eins weitergehen. Ich würde tatsächlich vom mündigen Konsumenten wirklich ausgehen und würde letztlich auch versuchen, um eine Lanze dafür zu brechen, dass es einen permanenten Austausch gibt. Also es werden bestimmte Produkte angeboten, aber von den Konsumenten werden die jetzt in einer ganz eigenen Art sich angeeignet. Das muss auch gar nicht mit der ursprünglichen Intention zu tun haben, sondern diese Dinge werden oft aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst, neu kombiniert. Dann greift wiederum der Mainstream oder was auch immer diese Codes auf, bietet etwas Neues an, das seinerseits aufgegriffen wird. Also es ist so ein beständiges Aushandeln. Ich kenne jetzt tatsächlich die getitten Kartoffelsalat nicht. Deshalb ist es schwer jetzt für mich darüber.
Aber du führst in deinem Buch, führst du andere Texte an, wo klar ist zum
Beispiel. Genau. Also es ist klar, dass Sexualität thematisiert wird. Gleichzeitig ist auch klar, dass Sexualität, klingt jetzt total doof, ein sehr komplexes Thema ist. Und diese Art von Komplexität, mit der versucht man sich nun irgendwie auseinanderzusetzen. Also man wirft das irgendwie in die Luft. Da ist jetzt erstmal für mich gar nicht so sehr eine Frage, ob das etwas ist, was ich förderungswürdig finde oder ob das eine Welt ist, wie ich sie gerne hätte, sondern ich sehe vor allem, dass dort etwas ist, was thematisiert wird, mit dem scheinbar viele erstmal eine bestimmte Unsicherheit haben und versuchen, einen bestimmten Umgang zu finden. Spott, Ironie, Übertreibung, Zynismus, Sexismus, alle solche Dinge sind, glaube ich, für mich erstmal Versuche, diese letztlich eigene Unsicherheit in irgendeiner Form zu fassen. Das nächste ist natürlich, und das ist zum Beispiel jetzt, vielleicht warten wir es kurz beim Rap, natürlich sind solche Diagnosen nicht welche, die auf eine zukünftige Idealwelt anwendbar sind. Es ist eher für mich, dass ich etwas diagnostizieren kann, was jetzt stattfindet. Das, was ich stattfinden kann, ist so, wie es im Moment uns allen geht. Wenn man dicke Titten Kartoffelsalat sagt, mussten wir jetzt alle kichern, weil es ein kunterbuntes Spektrum an, weil es eigentlich an sich schon eine absurde Konstellation ist. Gleichzeitig funktioniert natürlich ein Tittenwitz, aber natürlich verbinde ich auch mit Kartoffelsalat alle möglichen Dinge. Keine Ahnung, wie bei Bosse irgendwie Familientreffen im Garten. Wie soll ich sagen? Es gibt kein kodifiziertes richtig oder falsch, sondern es ist so ein ständiges Bemühen, eine Situation für sich kurzfristig zu bewältigen.
Du beziehst dich auch in deinem Buch, also die Frage, unter welchen Bedingungen zum Beispiel Gemeinschaft entstehen, da gibt es dieses Zitat, das ist jetzt nicht eins zu eins hin, aber dass während Festen auch eine Gleichmachung stattfindet, also dass Meinungsunterschiede und so weiter halt ausradiert werden, natürlich auch Unterschiede in der Stellung vielleicht innerhalb der Gesellschaft und so weiter. Da wäre jetzt schon meine Frage auch, ob diese Feste und der Exzess und so weiter eben nötig haben, dass diese Meinungsverschiedenheit und so weiter rausgenommen werden, damit sich ja auch eine Gemeinschaft bilden kann, in der man sich vielleicht auch vertraut, dass man jetzt nicht gleich von links irgendwie einen Haken bekommt, weil man eigentlich irgendwie außerhalb dieses Festes nicht miteinander kann. Aber dass das dann, wenn sich dieses Fest dann wieder zurückstrukturiert, vielleicht in was, was jährlich stattfindet, wieder ein Schützenfest oder ein Volksfest, dass da dann so Sachen einsetzen, wo ich dann eben beobachtet habe, dass eben diese Gleichstellung beibehalten wird, mit dem wir sind ja alle Freunde, wir sind Kollegen, zumindest in der Zeit dieses Schützenfestes, dieses Volksfestes oder sei es auch am Ballermann. Deswegen müssen wir aber auch daran festhalten, das heißt, wenn es Meinungsunterschiede gibt, dann werden die bewusst ignoriert. Das heißt, wenn jetzt meine Erfahrung war zum Beispiel, dass ich mitbekommen hatte, dass jemand erst vom Schützenverein ausgeschlossen wurde, als Fotos davon auftauchten, wie er bei AfD-Demos in der ersten Reihe stand. Also wo quasi so klar war, dass sich dieser Mensch so positioniert, dass sein Schützenverein quasi was machen musste. Mhm. Und also ich knüpfe deswegen daran an, halt die Frage mit dem, Gibt es dann in der Gemeinschaft so eine Ausrede von, wir wollen jetzt also in keinster Weise ansprechen zum Beispiel, dass du eigentlich eine Position vertrittst, die ich wirklich kritisch finde? Dein Sexismus, ich finde das wirklich eigentlich ein Problem, aber weil wir jetzt ja in dieser Gruppe sind, die sich gerade bilden will, ich will jetzt diese Gruppe bilden und deswegen nutze ich vielleicht Mittel des Exzess und des Alkohol und sowas, um endlich Teil dieser Gruppe zu sein, und dann grätscht mir jetzt jemand rein mit einem sexistischen, rassistischen Kommentar. Und im Ballermann zum Beispiel habe ich das Gefühl, wird dann halt über diesen Humor so versucht mit dem, ah ja, ist ja jetzt irgendwie nur so ein Witz gewesen oder so, also so ein...
Dieses Witzargument ist im Übrigen ein fieses und ein kniffliges. Oft ist ja so, dass eine Grenze ausgetestet wird und wenn man sie überschritten hat, sagt man, war nur ein Scherz. Dahinter steckt ja, und es ist letztlich die, keine Ahnung, die Psychodynamik des Witzes, schon bei Freud, es ist ein aggressiver Grenzübertritt, eine Triebentlastung. Ich finde auch den Grenzübertritt okay. Also man kann ihn ja in diesem Raum auch zugestehen. Ich glaube, innerhalb der Gruppe, in diesem Zustand der Erlebnisgegenwart und Totalität, spielen solche individuellen Dispositionen erstmal gar keine Rolle. Die sind für diesen kurzen Moment transzendiert. Knifflig ist sozusagen, was jetzt diese Gruppe auszeichnet. Wenn jetzt die Rahmenbedingungen innerhalb der Gruppe nicht sexistisch, was auch immer sind, und ich meine, es gibt ja die Sportpalastrede von Goebbels. Also da gibt es natürlich den Versuch, so etwas wie eine Massenextase zu erzeugen mit einer ganz klaren politischen Intention. Da ist es knifflig. Die Rahmenbedingungen schreiben sich sozusagen bei der Deutung des Erlebnisses dann in die Identität jeweils jedes Einzelnen ein. Ja. Wir können auch weg vom Sportpalast gehen und nehmen etwas, was vielleicht ganz alltäglich erscheint. Wenn wir bei einem Fußballspiel, und in einem Fußballspiel haben wir auch dieses Moment der Erlebnisgegenwart, der Ekstase, wenn dort die Nationalhymne gespielt wird und die Leute singen mit, schreibt sich natürlich diese Nationalhymne als Teil der Identität jedes Zuschauers ein.
Ja, genau. Ich glaube, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass natürlich in dem Moment, wo eine ganze Gruppe irgendwie ekstatisch in diesem, also mit diesen sexistischen Texten überhaupt diese Gemeinschaft erfährt, dass sich dadurch natürlich, also das wäre eben meine These, dieser Sexismus auch mit in diese Menschen wieder einschreibt, weil man das ja eben so zusammen umwälzt. Ne?
Ich glaube, das ist noch nicht nur eine Gefahr, sondern es ist oft tatsächlich auch zentrales Element, weswegen solche Feste stattfinden, dass bestimmte Regeln, die jetzt diesen Rahmen bestimmen, Teil der Identität derjenigen werden, die man versucht, dorthin zu bekommen. Dann käme jetzt aber wieder meine, wofür ich eine Lanze sprechen will, diejenigen, die dorthin gehen, dort ist noch lange nicht gesagt, dass bei denen genau diese Strategie so aufgeht. Oder ob es nicht wie bei den Ärzten ist, mit geht zum Bäcker, dass man Goebbels Sportpalastrede ironisiert und die Leute fragt, wollt ihr das totale Brötchen? Dann Kameraden auf zum Bäcker. Also es gibt da durchaus auch eine, würde ich eben immer sagen, auch eine souveräne Aneignung des Herrschaftsdiskurses, der dann verkehrt wird, der dann ironisiert wird und der dann verlacht wird. Und vielleicht ist auch ein Teil dessen, was verlacht wird, was für uns jetzt so sexistisch erscheint, genau die Auseinandersetzung vielleicht mit der Ernsthaftigkeit, mit der manche Argumente vorgetragen werden, wo man sich auch gar nicht anders zu helfen weiß, als sie für einen kurzen Moment auch einfach zu verlachen. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die es verlachen, deshalb automatisch Sexisten seien. Vielleicht sogar das Gegenteil.
Ich glaube, über das Thema könnten wir jetzt Ewigkeiten so weiterreden. Ich glaube, ich komme da jetzt für mich persönlich nicht auf den Punkt so richtig. Ich würde nochmal zurückkommen zu dem, was, Cosma, bei dir auch in deiner Thesis vorkommt und auch in dem Buch über Ballermann, nämlich die Frage danach, was wir gerade auch schon angedeutet hatten, dass der Ballermann ja eben nicht dieser Ort ist, diese GPS-Daten auf der Insel von Spanien, sondern dass das auch wie André Engelhardt über seine eigene Marke Ballermann sagt, dass das ein Erlebnis ist, ein Gefühl ist, eine Gemeinschaft, die überall erlebt werden kann. Also Oberhausen-Olé als Ballermann-Party. Ich muss gar nicht nach Mallorca fliegen, um eigentlich diese Partykultur irgendwie zu erleben. Oder ich kann eben auch jetzt, wo diese Restriktionen auf Malle sind, wandert halt ab nach Bulgarien an den Goldstrand. Aber eigentlich im Prinzip ist es das Gleiche von dem Ganzen, wie diese Partys auch strukturiert sind und so weiter. Und ich hatte jetzt für mich da die Frage, wenn jetzt zum Beispiel so etwas wie der Ballermann gar nicht mehr ortsgebunden ist, wie wäre es dann eigentlich, wenn man schaffen würde, dass ein Begriff wie Ballermann wenn der wandern kann, kann man das auch mit anderen Begriffen.
Ja, mit dem Oktoberfest.
Mit dem Oktoberfest, aber ich habe dann für mich noch weiter gedacht, wie ist das denn mit Sachen wie zum Beispiel Heimat als Begriff? Wenn ich das jetzt branden würde und sagen würde, die Marke Heimat, Heimat TM, Trademark, könnte man durch ein Gemeinschaftsgefühl oder durch ein Konzept von Partys und so weiter es schaffen, dass sich eben auch der Heimatbegriff transzendiert von meinem, das muss hier in diesen vier Straßen in meinem Dorf, das ist jetzt Heimat oder das oder irgendwie nur diese Tradition, die wir untereinander haben, das ist Heimat? Oder könnte man quasi Heimat exportieren, gerade auch aus dem der jüngsten Geschichte, dass man ja zum Beispiel sieht, dass der Heimatbegriff auch von der identitären Bewegung total eingenommen wurde mit sexy Ästhetik und so weiter und die eigentlich das machen, nur natürlich jetzt aus meiner Sicht mit den falschen Werten und mit einem sehr rückblickenden, viel zu engen und naja, halt auch menschenverachtenden Bild, aber da hatte ich so ein kleines Gedankenexperiment von, was ist eigentlich, wenn man solche Begriffe irgendwie schaffen würde, auch translokal war der Begriff, translokal zu machen.
Aber ist da nicht der Unterschied, dass Ballermann und das Ballermann-Gefühl, was man vielleicht auch bei einer Party in, keine Ahnung, in Buxtehude bekommt, bei einer Ballermann-Party, es geht ja da um einen Abend und nicht um ein, es geht ja um Erlebnis und nicht generell um einen Begriff wie Heimat, der ja viel mehr ist als ein Erlebnis an einem Abend. Also diese Verschiebung finde ich irgendwie, also ich weiß nicht, aber schwer vorstellbar, dass man das so verändern könnte, dass Heimat nicht mehr was viel Größeres ist als...
Also für mich sind Gemeinschaften oft die Gruppen oder die auch schon wieder, ich würde halt sagen, Orte, also dass Gemeinschaften für mich oft Orte bilden, an denen ich mich dann so fühlen kann, wie ich mich gut fühle. Also es gibt ja Gemeinschaften, die ich aufsuche, weil ich mich da genauso fühle, wie ich mich fühlen kann. Und ich hatte das Gefühl, dass bei Ballermann ja auch so ein bisschen sowas ist von, die Leute suchen ja explizit diese Form von Party und von Gemeinschaft und dass das mit Heimat für mich auch sowas ist. Heimat ist ja per Definition für mich was, wo ich mich sicher und aufgehoben fühle, weswegen ja auch gesagt wird, quasi das ist zu verteidigen oder das ist was, also weswegen dieser Begriff immer so konservativ und traditionell ja auch irgendwie vereinnahmt wird oder vielleicht auch einen so ein bisschen sich so zusammenziehen lässt, weil man damit halt auch sowas verbindet und irgendwie, also für mich ist Gemeinschaft eigentlich auch Heimat.
Ich muss tatsächlich eingestehen, es wirft für mich mehr Fragen auf und ich schaffe auch nicht so hundertprozentig, dir bei deinen Sprüngen so hinterher zu springen.
Das ist okay.
Also das eine ist sicherlich, wenn man jetzt den Ballermann nimmt oder wenn man viele dieser Feste nimmt, ist diese Gemeinschaft vor allem auch eine temporäre. Diese Feste zeichnen sich dadurch aus, sowohl, dass sie räumlich abgegrenzt sind, als auch, dass sie zeitlich abgegrenzt sind. Das wiederum ist zentral wichtig, weil wir nicht permanent im Exzess leben können. Ja. Wenn wir jetzt wieder diese Figur des Realen nehmen, wichtig ist dort letztlich die Erfahrung des Realen und dann wieder die Rückkehr in den Alltag, sodass wir das, was wir an Inspiration mitnehmen, im Alltag in unsere Erzählung überführen können. Das wäre sozusagen die Funktion jetzt dieser Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft, die ich auf einer Ballermann-Party treffe, ist jetzt eine Gemeinschaft, die sich zum Beispiel von der Hausgemeinschaft, in der ich täglich wohne, zentral unterscheidet, weil dieses Interesse, das ich dort habe, vorrangig das ist, dieses Erlebnis zu haben. Meine Hausgemeinschaft zum Beispiel, schon da weiß ich nicht, ob das meine Heimat ist, selbst wenn ich da wohne. In meiner Hausgemeinschaft bin ich dann bei der Eigentümerversammlung oder bei der Mieterversammlung. Also das ist was ganz anderes. Das mag dort auch exzesshaft zugehen. Es ist aber wiederum ein Exzess, der für mich wesentlich lustloser gestaltet ist. Das nächste, wo ich mich tatsächlich schwer tue, ist sozusagen, natürlich ist dieses Erlebnis auch gemeinschaftskonstituierend. Also wenn wir drei uns einer bestimmten Art von Außeralltäglichkeit exponieren, wird es Teil unserer Identität. Es wird uns auf eine gewisse Art verbinden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt für mich persönlich etwas mit Heimat zu tun hätte. Das nächste, was ich anschließe, wäre dann für mich die Frage, natürlich werden diese Feste auch gerne genutzt, eben die Nationalhymne, um ein bestimmtes Nationalgefühl zu begründen. Jetzt gibt es natürlich auch die Vorstellung der Volksgemeinschaft, die dann in gewisser Weise auch noch in den Grenzen von einer Nation stattfindet. Aber du merkst, für mich sind es lauter Schichten, wo ich auch nie so genau sicher bin, ob die deckungsgleich sind. Wenn ich jetzt meine eigene Position dazu nehme, Ich weiß tatsächlich ganz wenig mit dem Nationenbegriff anzufangen. Ehrlich gesagt, ich habe da auch gar nicht so wahnsinnig viel drüber nachgedacht. Das nächste ist, dass ich auch mit dem Begriff der Volksgemeinschaft, den kenne ich wohl aus Geschichtsbüchern oder so oder aus Fernsehdokus, aber so richtig kann ich mit dem auch nichts anfangen. Insgesamt sind mir Gemeinschaften, das ist aber, was ich vorhin sagte, ich gucke mir immer die Sachen an, die mir ein bisschen fremd sind und finde sie interessant. Mir sind Gemeinschaften immer ein bisschen suspekt. Mhm. Mir sind Gesellschaften suspekt, deshalb bin ich Gesellschaftswissenschaftler geworden. Ich weiß um diese Diskussion, dass man versucht, diese gemeinschaftsbildenden Maßnahmen zu instrumentalisieren. Das geschieht. Massenaufläufe, Massenmärsche, solche Sachen. Gleichzeitig bin ich mir nicht sicher, ob das, was damit intendiert ist, wirklich so von allen übernommen wird oder ob es nicht vielleicht auch eine ganze Menge Strategien gibt, sowas subversiv zu unterlaufen. Es ist für mich immer so ein bisschen so ein patriarchaler Blick auf die Doubles, die sich irgendwo manipulieren lassen. Und man spricht denen ab, dass nicht jeder in sich auch eine bestimmte Renitenz hat. Für mich ist tatsächlich, aber vielleicht romantisiere ich auch, ich habe immer diese Szene aus der Blechtrommel vor Augen, dass die halt rummarschieren und dieser Oskar Mazerat fängt an zu trommeln und letztlich tanzen sie alle, statt zu marschieren. Und er bringt dieses Ganze letztlich durcheinander. Vielleicht ist es auch einfach nur für mich eine Hoffnung, dieser Eindimensionalität und Totalität was entgegenzusetzen. Und sei es nur meine, was auch immer, meine Kreativität.
Auf jeden Fall merkt man so, dass da so eine sehr optimistische oder, du hast ja gesagt, hoffnungsvolle, also sehr, sehr positives Menschenbild, finde ich, hast. Was ich auch gut finde, also ich würde sagen, irgendwie selber auch, ich habe halt irgendwie, dadurch, dass ich mich selber innerhalb meiner Kunst halt immer wieder auch in diese Gemeinschaften reinbegebe, glaube ich, einfach Erfahrung gemacht, wo meine Idee von eben der Person, die in Wirklichkeit nicht mit dem Ganzen mitgeht oder irgendwie doch rebellischer ist oder reflektierter oder sowas, dann an manchen Punkten einfach wirklich zerstört wurde in meiner Feldrecherche oder in meinen 1:1-Dialogen dann mit den Protagonisten auf Schützenfesten zum Beispiel, wo ich dann einer harten Realität konfrontiert wurde von, oh fuck, das ist real, die Leute reden wirklich teilweise so und ohne einen ironischen Unterton. Aber ich würde jetzt auch trotzdem nicht sagen, es gibt nur die eine Version des mündigen Volksfest, Ballermann-Besuchers oder so und dem totalen Schäfchen, sondern wahrscheinlich liegt es, es ist einfach komplex.
Wir haben noch eine Frage vorbereitet.
Stimmt.
Unsere Endfrage, die darf man auch nicht beantworten. Haben wir sie?
Oder was heißt, man darf sie nicht beantworten? Oder wir sind uns vollkommen bewusst darüber, dass, also sie ist mit Absicht am Ende gestellt und es ist bewusst, dass da jetzt keine Antwort drauf, oder dass man jetzt halt noch 2 Stunden drüber reden könnte, aber...
Ich sag ja.
Wunderbar, das ist schön, dass du dich darauf einlässt. Und zwar, es ist ja das Schützenkorps Europa und deswegen würden wir ganz gerne noch deine Meinung zur EU wissen.
ich würde ja lieber was zum Schützenkorps sagen.
Mach beides.
Muss ich echt was zur EU sagen oder darf ich auch was zu Europa sagen?
Das ist auch okay.
Siehst du, das ist ja immer die Sache, dass dann oft Leute zum Beispiel besserwisserisch kommen und sagen, du weißt schon, dass es nicht beides das Gleiche ist. Du darfst auch was zu Europa sagen.
Tatsächlich war für mich Europa irgendwo eine Art Selbstverständlichkeit bis, ich habe keine Ahnung, bis AfD letztlich geboomt ist. Für mich war es, und wir sind ja hier irgendwie auch in der Region, also neben Frankreich, Schweiz ist auch noch Österreich irgendwo vor der Tür. Für mich war diese Rückbesinnung erstmal irritierend und natürlich will ich es nicht verlieren. Also ich finde das eine ganz, findest du einfach eine coole Sache.
Was jetzt genau?
Dass es irgendwie Europa gibt. Ist erstmal für mich so.
Aber als transnationale Idee
genau.
Jetzt also.
Finde ich erstmal irgendwie so
eine ganz. Weil den Kontinent gibt es ja auch, wenn alle rechts wären.
Genau. Also das finde ich erstmal eine ganz coole Sache. Ich finde auch irgendwie eine ganz coole Sache, dass es sowas wie Reisefreiheit und all so. Ich finde es auch cool, dass es keinen Krieg gibt. Also so ganz simple Dinge. Was die EU beschäftigt, ehrlich gesagt, habe ich da gar keine Ahnung von. Also es gibt natürlich irgendwelche Topoi, die ich höre von Bananen, ob sie krumm sein sollen oder nicht. Ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht. Ich weiß nicht, ob das Urban Legends sind oder ob es wirklich so ist.
Das ist wirklich so.
Es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich bin kein Verwaltungswissenschaftler. Was ich eher bannen fände, das wäre eher mal eine Frage an euch. Ich kenne ja Schützenfeste nicht. Keine Ahnung. Also ich komme hier aus dem Südwesten, hier gibt es keine Schützenfeste. Es gibt diese ganze Schützenfestkultur nicht. Ich war da wohl mal und wir haben uns vorhin ja unterhalten und ich wusste nicht, was sozusagen die Entscheidungsgrundlage dafür ist, ob jemand Schützenkönig wird oder nicht. Ja. Und die nächste Frage ist natürlich für mich, Schützengilden haben für mich oft, also auf den ersten Blick etwas Konservatives und irgendwie was überholt Altbackenes. Aber es gibt natürlich auch im Kölner Kanon, wenn man sich mal so ein bisschen eine Analogie bildet, natürlich so dieses Traditionelle, aber es gibt natürlich auch den Alternativen. Das heißt, es ist so ein subversives Unterlaufen und eine Modifikation dessen, was dort stattfindet. Deshalb fände ich es wahnsinnig spannend, dafür eine Lanze zu brechen. Ja, letztlich diese konservativen oder restaurativen Strukturen ein Stück weit karnevalesk zu verkehren. Und damit käme, glaube ich, auch, und ich meine es auch wieder jetzt wirklich ernsthaft, damit käme vielleicht auch wieder dieser Schützenfestcharakter seinem Ursprung näher. Dass es vielleicht auch ein Stück weit um die politische Autonomie ein Stück weit in die eigene Hand nimmt. Und es hieße jetzt für mich zum Beispiel, dass man eben nicht restaurativ einfach nur eine Tradition weiterführt, weil es die gibt, sondern dass man auch projektiv an einem emanzipatorischen Projekt feilt.
Ja, ich würde sagen, vielen Dank dir für dieses Gespräch. Mhm. Und ja.
Ich könnte Stunden weiter reden, aber das ist, glaube ich, auch so eine Floskel. Deswegen.
Ja, danke euch für die Einladung. Und ja, es hat riesig Spaß gemacht.